Jetzt kommen wir zur ersten Fragerunde und ich rufe auf Frau Kollegin Dickmanns für die FDP-Fraktion.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich habe meine Fragen an Herrn Professor Schmidt-Jorzig. So wie ich Ihren Ausführungen, auch Ihren schriftlichen Ausführungen entnommen habe, begrüßen Sie ja grundsätzlich die Abschaffung der Rahmengesetzgebung. Und Sie sagen auch, dass die umweltrelevanten bisherigen Rahmengesetzthemen in die konkurrierende Gesetzgebung übergehen sollen. Das halten Sie für sinnvoll. Ich habe Sie aber so verstanden, dass Sie durchaus Bedenken hinsichtlich der Abweichungsrechte und insbesondere hinsichtlich der abweichungsfesten Kerne auf dem Gebiet des Umweltrechts haben. Und deshalb meine Frage, wie könnten Ihrer Meinung nach diese Bedenken ausgeräumt werden? Was wäre da Ihr Vorschlag? Und die zweite Frage ist, wir haben jetzt hier sehr viel darüber gesprochen, immer, was hat der Bund davon, was haben die Länder davon? Für mich ist mal die Frage, was haben eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaftsteilnehmer, die Behördenvertreter, die mit den Gesetzen umgehen müssen, was haben die eigentlich von der vorgeschlagenen Regelung? Macht es diese Reform wirklich einfacher, im Umweltbereich mit den gesetzlichen Vorschriften umzugehen? Oder wie schätzen Sie das ein? Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt Herr Minister von Bötticher, Schleswig-Holstein. Bitte schön.
Zunächst mein Hintergrund. Ich war 5 Jahre lang Abgeordneter des Europäischen Parlaments, bin jetzt Landesminister. Insofern weiß ich, wovon ich rede, wenn Sie in Frage stellen, ob die Abweichungskompetenz überhaupt EU-Kompatibilität gewährleisten kann. Darum meine Frage zunächst an Professor Schrader und auch Frau Professorin Ippenay. Stimmen Sie mit mir darüber überein, dass die Abweichungskompetenz der Länder im EU-Recht grundsätzlich ihre verbindliche Grenze auch findet, dort, wo es nämlich ganz detaillierte Bestimmungen gibt und insofern sich sowieso nur auf Bereiche bezieht, in denen eben Europa ganz bewusst einen Spielraum lässt? Und wenn das so ist und wenn Sie dem zustimmen würden, wo sehen Sie dann die Gefahr, wenn dieser Spielraum ohnehin von den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich angewendet wird? Und wo sehen Sie die Gefahr vor dem Hintergrund, dass die Europäische Union ja ganz bewusst auf eine Einheitlichkeit verzichtet hat, weil sie eben regionalen Belangen nach dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung tragen will, vor dem Hintergrund, dass wir einige EU-Mitgliedstaaten haben, die deutlich kleiner sind als einige deutsche Bundesländer und wo ein Regionalbezug wahrscheinlich auf Bundesländerebene durchaus gewährleistet werden kann? Und die zweite Frage an Frau Ziem. Sie nannten die Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, aber auch die FFH-Umsetzung als ein Beweis gegen die föderalistische Struktur in der Umsetzung. Können Sie mir sagen, wie viel Prozent der Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland durch Bundesratsverzögerung oder mangelnde Umsetzung der Bundesländer entstanden sind? Stimmen Sie mit mir überein, dass das ein ganz kleiner Anteil ist? Und die andere Frage, ist Ihnen bekannt, dass es deutlich mehr Vertragsverletzungsverfahren gegen den Zentralstaat Frankreich gibt als gegen die Bundesrepublik Deutschland? Und zum FFH-Thema, ist Ihnen auch bekannt, dass das erste Land, was wegen der mangelnden Umsetzung zu Zwangsgeldern verurteilt worden ist, ebenfalls der Zentralstaat Frankreich ist? Und was schließen Sie daraus für Ihre Föderalismuskritik?
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Hallmann für die Fraktion Die Linke.
Herr Vorsitzender, ja, jetzt geht's los. Gut. Eine Frage an Herrn Klöpfer. Sie sprachen vorhin davon, dass es ja auch, die Kollegin wies auch gerade noch mal hin, ein Geben und Nehmen, die Länder bekommen, was der Bund. Also ich möchte nicht Kuhhandel dazu sagen. Einige Experten sagen, dass die Rahmengesetzgebung und Abweichungsrecht eigentlich fast das Gleiche sind. Der Bund macht einige Vorgaben und die Länder treffen spezifische Regelungen. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, ist das dann das als Erfolg verkaufte Modell der Abweichungsregelung eine Mogelpackung gegenüber der früheren Rahmengesetzgebung? Und all Ihre Äußerungen deuteten ja ganz einfach darauf hin, dass das nach meinem Verständnis so ist. An Frau Herr Binet, eine Frage. Sie sprachen da gerade von Handlungsspielräumen in der Schweiz für die Kantone. Da das ja auch ein Bundesstaat ist, so wie ich das, könnten Sie denn da genaueres erklären? Ich habe immer den Eindruck, und ich weiß, ich werde mich jetzt hier in sämtliche Fettnäpfe treten, die es gibt in diesem Land, dass sich die ganze Föderalismusdebatte vorwiegend darum dreht, wie viele Gesetzgebungskompetenzen liegen bei den Ländern, dass dieses Hin- und Hergeschiebe. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, frage ich mich immer, wie man einen Föderalismus gestalten kann. Und ich würde Sie da ganz einfach bitten, vielleicht können wir ja hier in der Bundesrepublik ganz einfach auch ein bisschen was von über die Grenzen hinaus lernen. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt der Umweltminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Professor Dr. Metling, bitteschön.
Herr Vorsitzender, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle wir uns jetzt sozusagen in der verabredeten Abfolge befinden.
Das kann ich Ihnen noch mal sagen, habe ich zwar gerade schon gesagt. Wir sind bei den Punkten 4 und 5, Abweichungsrechte der Länder und abweichungsfeste Kerne und Umsetzung europarechtlicher Vorhaben.
Ja, schönen Dank. Dann will ich auf die Abweichungsrechte noch mal eingehen, also in Paragraphen 72 dann und die Frage an Professor Klöpfer richten. Er hat aber schon dazu gesprochen, mal was die Möglichkeit betrifft, das Land Schleswig-Holstein oder ein Abgeordneter aus Schleswig-Holstein hat diese Frage schon aufgeworfen, die Vorhabenbezogenheit dort mit aufzunehmen, gewissermaßen als Ausnahme oder dass es dort herausgenommen wird bei der Gesetzgebung der Länder und demzufolge müsste es dann in der konkurrierenden Gesetzgebung wieder gefunden werden. Und die zweite Frage auch an Sie, ich glaube, Sie hatten dazu noch nichts gesagt, wie Sie die Chancen sehen oder die Notwendigkeit sehen, den Klimaschutz mit aufzunehmen. Ich will sagen, also wenn man sich über Freizeitlärm Gedanken macht im Grundgesetz, glaube ich, wäre es angemessen, über Klimaschutz auch etwas zu definieren.
Tun Sie mir denn den Gefallen und verraten mir noch, an wen Sie die zweite Frage gestellt
haben. Auch an Kollegen Klöpfer, wenn er dazu möchte. Gut,
vielen Dank. Dann rufe ich auf Herrn Dr. Schlebusch, Spitzenverbände der Kommunen. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte aus kommunaler Sicht eine Frage an Herrn Präsidenten Glück und eine weitere Frage an Herrn Professor Klöpfer richten. Die Kommunen sind ja bekanntlich diejenigen, die in großem Umfang die Aufgaben, die gesetzlich festgelegt werden, zu wahrzunehmen haben. Und vor diesem Hintergrund finden wir die unterbreiteten Reformvorschläge als sehr förderlich, weil sie eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem bisherigen System darstellen. Auf der einen Seite eine bundeseinheitliche Regelung wird ermöglicht, auf der anderen Seite werden also auch, und das ist ja praktisch der Gedanke der Dezentralität, die Möglichkeit für die Länder eröffnet, abweichende Regelungen zu begeben. Wenn ich jetzt diese Fundamentalkritik, die hier oft bei diesen Abweichungsregelungen so durchschimmert, mir vergegenwärtige, gibt es ja nur eine an sich Möglichkeit, um das aufzulösen. Und das klingt ja vor allen Dingen also auch in den Vorschlägen des Sachverständigenrates durch, dass ich letzten Endes hingehe und dann sage, ausschließliche oder dominierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes und letzten Endes nur noch eine sehr begrenzte Gesetzgebungszuständigkeit der Länder. Vor diesem Hintergrund ist ja unter anderem auch der Begriff gefallen, verwaltungsföderaler Bundesstaat. Das bedeutet letzten Endes in allen zentralen Bereichen keine Gesetzgebungszuständigkeit der Länder, sondern lediglich, sagen wir mal, eine Verwaltungszuständigkeit der Länder. Ich habe meine Zweifel, ob das letzten Endes mit dem Grundgesetz, mit dem Verständnis von Föderalismus vereinbar ist, den wir also letzten Endes hier unserem Grundgesetz zu entnehmen haben. Vor dem Hintergrund die Frage an Sie, Herr Präsident Glück, teilen Sie diese Auffassung des kommunalen Bereichs. Die zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Klöpfer. Wir haben ja im Hinblick auf diese Abweichungsregelung so etwas, ein Sammelsurium will ich nicht sagen, aber eine Vielzahl von Bedenken gehört, was alles passieren könnte, wenn denn diese Abweichungsregelungen eingeführt werden. Das beginnt also mit dem Umweltdumping und das endet dabei, dass die Länder personell und sachlich gar nicht in der Lage sind, solche, wenigstens die kleineren Länder nicht in der Lage sind, solche Abweichungsregelungen vorzunehmen. Wenn ich mir vor Augen führe, dass beispielsweise in einem anderen föderalen Land, in der USA, die Bundesstaaten zum Teil zu 60% von der Einwohnerzahl her kleiner sind als hier unsere Bundesländer. Und wenn ich mir vorstelle, dass also auch in der EU viele Nationalstaaten kleiner sind als der Durchschnitt unserer Bundesländer, dann stelle ich mir die Frage, ist das überhaupt ein realer Hintergrund, vor dem diese Befürchtungen alle hier aufgelistet werden? Das wäre die Frage an Sie, Herr Professor Klöpfer, die Sie ja letzten Endes die Entwicklung im Umweltrecht seit vielen Jahren verfolgen, begleiten und mitprägen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Schlebusch. Wir kommen dann in die Antwortrunde und ich rufe auf Frau Professor Dr. Epiney auf die Fragen von Herrn Minister Bötticher und Herrn Kollegen Heilmann.
Ja, herzlichen Dank. Zunächst zu der Frage des Herrn Ministers. Also mein Punkt war weniger die Frage, wo sind jetzt genau diese Abweichungsbefugnisse. Klar, von vornherein können die sich nur auf solche Gebiete beziehen, Vorrang des EG-Rechts, die nicht durch das EG-Recht vorgeprägt oder determiniert sind. Sondern mein Punkt sind zwei weitere. Erstens die Frage der Ermöglichung einer fristgerechten und effektiven Umsetzung. Und ich glaube, da ist die Abweichungsgesetzgebung, wie sie heute besteht, verunmöglicht eine effektive Umsetzung. Nicht von vornherein, aber es besteht eine große Gefahr, dass die Effektivität einer zahlreichen Reihe europarechtlicher Vorgaben eben nicht effektiv umgesetzt werden können, wenn man nochmal auf das Naturschutzrecht zu sprechen kommen, wenn man etwa die Interdependenz der Regelung in verschiedenen Gliedstaaten bedenkt. Der zweite Punkt ist die Frage, ist es nicht so, dass man die Rechtsprechung des Gerichtshofes, vielleicht darf ich das noch in zwei Minuten noch etwas näher ausführen, die folgendermaßen lautet, die kann man natürlich kritisieren, oder? Aber ich glaube, wir müssen sie jedenfalls zur Kenntnis nehmen. Der Gerichtshof hat in den 90er Jahren entschieden, dass eine mitgliedstaatliche Regelung, die vorsieht, dass ein bestimmter Stoff in das Wasser eingeleitet werden darf, oder? Aber wo es einen Erlaubnisvorbehalt gab, dass diese Regelung nicht mit dem EG-Recht im Einklang gestanden habe, weil das EG-Recht ein absolutes Verbot vorsieht. Also das mit dem Vorbehalt, das sei nicht möglich. Also das wurde kritisiert, aber ich glaube, wir müssen das jetzt so mal hinnehmen. Wenn nun die Länder auch in Bezug auf gemeinschaftsrechtliche Vorgaben ein allgemeines Abweichungsrecht haben, es steht ja nicht drin im Artikel 72, das gilt nicht für EG-rechtliche Vorgaben, stand damals auch nicht im Wasserhaushaltsgesetz, oder? Dann fragt es sich, ob diese Rechtsprechung nicht ebenfalls hierauf anwendbar ist. Also man muss sich zumindest die Frage einmal stellen, ob die Rechtsprechung, die in Bezug auf Verwaltungsentscheidungen gesicherte Rechtsprechung ist, ob die nicht auch auf Legislativbefugnisse in dieser Form anwendbar ist. Das sind meine beiden Punkte hierzu. Zu den Handlungsspielräumen der Kantone, also gut, wir machen jetzt hier nicht schweizerisches Verfassungsrecht, obwohl das ein lustiges Gebiet ist. Selbstverständlich geht es auch im schweizerischen Staatsrecht in erster Linie um Legislativkompetenzen, das ist klar. Aber die Bereiche unterscheiden sich etwas, um die gestritten wird. Eben der Umweltbereich ist kein Streitpunkt, obwohl in Kantonen auch dort durch die Gesetzgebung noch weite Befugnisse, gut, so weit sind sie auch nicht, aber gewisse Befugnisse zustehen. Die Spielplätze dort sind in materieller Hinsicht, liegen sie woanders, nämlich in erster Linie im Finanzbereich. dadurch, dass die Kantone die Finanzhoheit haben, oder sowohl Steuern zu erheben, sie selber einzukassieren und sie insbesondere auch selber wieder auszugeben, und der Finanzausgleich interkantonal gestaltet ist, sind die Handlungsspielräume einfach erheblich größer. Also ich glaube, das ist der Hauptunterschied zu der Ausgestaltung in der Bundesrepublik.
Ja, vielen Dank, Frau Professor Epiney. Jetzt Herr Präsident Glück auf die Frage von Herrn Dr. Schlebusch.
Herr Dr. Schlebusch, ich teile die Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände. Wir haben einen föderalen Staat. Das ist nach dem Grundgesetz auch so strukturiert. Im Übrigen, die Länder haben den Bund letztlich gegründet. Und jede andere Regelung, das heißt, die Länder zu degradieren zu Verwaltungsprovinzen, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Das, glaube ich, ist eine ganz eindeutige Situation. Da haben wir natürlich auch innerhalb Europas eine andere Situation. Das zeigt sich sehr deutlich in der Arbeit im Ausschuss der Regionen. Ein beachtlicher Teil dieser Regionen hat keine gesetzgebende Kompetenz. Andere haben eine gesetzgebende Kompetenz, die sich ihrerseits jetzt in einer eigenen Gruppe insoweit zusammengeschlossen haben. Da gibt es also auch Europa Recht oder in Europa, in der EU, Europa ist nicht gleich EU, in der EU also keine Einheit, aber für die deutsche Situation ist eindeutig.
Vielen Dank, Herr Kollege Glück. Jetzt hat das Wort Herr Professor Schmidt-Jorzig auf die Frage der Kollegin Dickmanns.
Danke sehr. In der Tat, ich begrüße, dass wir hier und nicht nur im Umweltbereich, sondern auch sonst die Kategorie der Rahmengesetzgebung aufgeben. Das hat zum einen sachliche Gründe, weil eben bei den Rahmengesetzen für den Bund keine Vollregelung möglich ist. Das ist immer nur eine ausfüllungsbedürftige und ausfüllungsfähige Regelung. Und was dann da möglicherweise Vollregelung ist, ist absolute Ausnahme. Jetzt ist in der neuen Systematik nach 72.3 jedenfalls im ersten Zugriff Vollregelung möglich. Und zum anderen hat es eben auch den Vorteil, dass diese, Herr Klöpfer hat es zu Recht skizziert, nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verriegelte Rahmengesetzgebung, die ja immer auch an die Erforderlichkeitsklausel gebunden wäre, dadurch wieder mobilisiert wird, entriegelt wird. Also raus aus der Rahmengesetzgebung plus Abschaffung der Kategorie Rahmengesetzgebung finde ich richtig. Aber man müsste dann immer unter dem Aspekt Optimum, was dann in der politischen Kompromissfindung möglich ist, ist natürlich eine zweite Sache. Die jetzige Kategorie 72.3 neu, also Regelung, Vollregelung mit Abweichung und ohne Erforderlichkeitsklausel, mit Abweichungsrecht der Länder als die neue Kategorie anstelle der Richtlinie, der Rahmengesetzgebung einführen. Dass wir jetzt insbesondere im Umweltrecht auch noch die anderen beiden konkurrierenden Gesetzgebungskategorien aktivieren, sei es nun, dass da wirklich Mitbindung an Erforderlichkeitsklausel was gemacht werden darf. Dazu gehört ja alles, was unter die Nummer 11, also Recht der Wirtschaft, kommt. Auch dann als zweites die Kategorie mit ohne Bindung an die Erforderlichkeitsklausel, aber auch ohne Abweichungsmöglichkeiten, also alles das, was nicht von 72.2 und 3 erfasst ist, das halte ich für eine Verkomplizierung der Geschichte, die möglicherweise dem politischen Kompromiss geschuldet ist, aber in der reinen sachlichen Vernunft mich jedenfalls nicht so fürchterlich überzeugt. Und damit komme ich zu Ihrer zweiten Frage. Wenn wir denn diese Verfassungsreform nicht nur zum Nutzen und Frommen und wie Frau Kollegin Epiney gesagt hatte, zur Verlustigung der Juristen machen wollen, dann würde ich sagen, müsste ja doch auch irgendwie ein Transparenz- und Durchschaubarkeitsvorteil für den normalen Adressaten von Verfassung, nämlich den Bürger, dabei herauskommen. Und da habe ich meine großen Zweifel. Überall ist eben wirklich Verkomplizierung angesagt. Das macht Spaß, als Profi dann in diesen verschiedenen Varianten herumzuturnen. Aber wenn man das anderen Leuten erklären soll, ist das quasi unmöglich. Und ich finde nach wie vor den Gipfel dieser schönen Verkomplizierung in diesen neu gefassten 84.1. Da steht drin, Verfahrensregeln macht der Bund nicht, das machen die Länder. Wunderschöne Regel. Aber nun kommt's. Er kann es dann eben doch machen, ausnahmsweise. Er kann es dann ohne Abweichungsmöglichkeiten machen, denn vorher könnten die Länder wieder abweichen. Aber wenn er es denn mit Abweichungsmöglichkeiten hat, dann muss der Bundesrat zustimmen. Also dieses Hin und Her statt einer klaren Regelung ist interessant zum juristischen Griffeklopfen, aber ist für den Bürger alles andere als durchschaubar. Und deswegen denke ich schon, man sollte, wo es denn geht, und Herr Gerhards, wo es denn unseren Kompromiss da nicht in Frage stellt, zwingend doch nochmal den Blick darauf werfen, ob man es nicht ein bisschen vereinfachen könnte, verklaren könnte, wie der Norddeutsche sagt.
Vielen Dank, Herr Professor Schmidt-Jorzig. Jetzt Herr Professor Klöpfer auf die Fragen von Minister Metling, von Dr. Schlebusch und Herrn Heilmann.
Eine kurze Vorbemerkung. Der Föderalismus in Deutschland ist ja nun nicht einer, der im Vergleich mit anderen Staaten besonders stark ausgeprägt. Wir haben einen vergleichsweise schwachen Föderalismus, wenn dann das mit USA etwa vergleicht, wo dieses Land existiert, obwohl alle Staaten unterschiedliche Zivil- und Strafrechte haben. Da muss man, glaube ich, einfach mal sagen, weil so manche Tendenz dahin geht, eigentlich doch in Nähe eines föderalistisch gegliederten, aber faktischen Zentralstaats zu kommen. Ich möchte auch eines als Umweltrechtler sagen, im Weltvergleich ist es auffällig, dass die föderalistischen Rechtssysteme die erfolgreichen Umweltrechtssysteme sind. Das muss man eigentlich ganz klar sagen. Sicher gibt es hier und da eine Ausnahme, aber die großen Leistungen im Umweltrecht, in der Umweltpolitik, sind von föderalistisch gegliederten Ländern erarbeitet worden. Das gibt zu denken, auch in der Tendenz ist es alles in der Zentrale besser aufgehoben. Und ist da die Änderung etwas anders, aber im Grunde ist es natürlich sehr viel stärker föderalistisch als Deutschland, lieber Herr von Herzner. Aber jetzt zu den Fragen, Mogelpackung. Ist das nicht eine Mogelpackung, weil die Frage statt Rahmengesetzgebung hier diese Abweichungsgesetzgebung zu machen? Das ist nicht so. Es ist einfach ein anderes Lösungsmodell. Der eine Partner braucht den anderen Partner nicht zwingen. Der Bund kann regeln, und wenn die Länder inaktiv bleiben, bleibt es bei der Regelung. Die Rahmengesetzgebung ist sozusagen immer unvollkommen, wenn die Länder nicht regeln. Ist also vom Ansatz her was anderes, aber dies wird dann wieder erkauft damit, dass die Länder im Grunde stark gebunden sind durch eine, muss man sagen, ausufernde Bundesregelung von Rahmenrecht. Also insoweit würde ich Ihnen nicht zustimmen, dass es eine Mogelpackung ist. Es ist eine andere Lösung. Wobei es nicht so ganz leicht fällt zu sagen, wie die Effekte sein werden, weil wir mit der Abweichungsgesetzgebung natürlich noch keine praktischen Erfahrungen haben. Aber Mogelpackung ist der falsche Begriff. Klimaschutz, da sind wir uns völlig einig, dass Klimaschutz ein ganz zentrales Problem des Umweltschutzes ist. Die Abgrenzung ist so eminent schwierig. Wenn wir in den 74 Absatz 1 Nummer 11 schauen, da ist die Energiewirtschaft ausdrücklich genannt als Kompetenzzone. Und nun muss man sagen, bei aller Wichtigkeit des Klimaschutzes, Zweck des Energierechts ist nicht der Klimaschutz, sondern zunächst mal die Energiegewinnung unter Berücksichtigung von Umweltzielen. Aber es bliebe bei der Kompetenzverteilung 74 Nummer 11 bei einer Frage des Energierechts. Das kriegt man auch durch die gemeinsame Klausel Umwelt nicht raus. Diese Überschneidungsprobleme bleiben und damit kann man, glaube ich, auch leben. Aber die Frage war ja, kann konkret Klimaschutz mit zum Maßstab einer integrierten Genehmigung gemacht werden? Hier sind wir uns ganz im politischen Ziel einig, dass dies der Fall sein sollte. Und das ist auch möglich durch die Kompetenzkombination zwischen den neuen Kompetenzen, die hier geschaffen werden im Bereich des Umweltschutzes und dem 74 Absatz 1 Nummer 11. Und dies haben wir ja an unendlich vielen Stellen, diese Überschneidungsprobleme, weil wir ja keine Einheit. Es bleibt ja bei den Kompetenzkatalogen und umweltrelevantes Recht ist nicht Umweltrecht. Umweltrecht ist umweltspezifisches Recht. Und das sind im Wesentlichen die Punkte, die hier in der Verfassungsänderung aufkommen. Die Frage von Herrn Schlebach nach der Berechtigung der Befürchtungen, sie sind aus meiner Sicht, hatte ich vorhin schon gesagt, zu einem großen Teil überzogen. Zuzugeben ist, dass wir keine praktischen Erfahrungen haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ernsthaft einer von 16 Bundesländern vorhat, ein UGB Schleswig-Holstein zu machen, ein UGB Bayern, sondern es wird punktuelle Korrekturen geben. Das ist auch vorhin missverstanden worden. Es ist nicht im Sinne einer rechtlichen Zulässigkeit, sondern der Prognose, was wird eigentlich passieren. Es werden punktuell regionalen Besonderheiten und Wünschen, die in den einzelnen Ländern aufkommen, nachgekommen werden. Es hat den enormen Vorteil unter EG-Recht, dass ich auf jeden Fall erstmal ein Bundesgesetz habe, was vorgezeigt werden kann in Brüssel. Und dann kann man abweichen. Also gerade das ist ein, finde ich, enormer Vorteil dieser Konstruktion. Was sind denn die Alternativen? Politik bedeutet, aus mehreren Handlungsmöglichkeiten eine auszuwählen. Die Alternativen, die Länder geben ja doch erheblich hierher ihre Rahmengesetzgebungsbefugnisse, andere Befugnisse. Die Alternative ist die Erforderlichkeit, dass ich einschränke die Bundeshandlungsmöglichkeit, meines Erachtens unter UGB-Gesichtspunkten nicht sinnvoll. Haben wir schon mehrfach gesagt. Die andere ist die Zustimmungsbefugnis. Beim 84 sieht man ja wunderbar diese Austauschbarkeit, ist jedenfalls auch die zweitbeste Lösung. Die landtagsnahe Lösung ist, die über Abweichungsgesetzgebung zu gehen. Und dabei ist ja der verfassungsändernde Gesetzgeber hier auch sehr vorsichtig vorgegangen. Er hat ja nicht etwa gesagt, in allen Fällen, wo die bisherigen Rahmengesetzgebungszuständigkeiten in die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit kommen, kommt es zur Abweichung, sondern ist ja nochmal abgegrenzt worden. Also das sind wirklich behutsame Kompromisse. Auch der zugegebenermaßen komplizierte 84 ist ja nichts anderes als der Versuch des vorsichtigen Austarierens der verschiedenen Interessen. Wir haben nach geltender Rechtslage haben wir 84 Absatz 1 die umfassende Zustimmungsbefugnis des Bundesrates und das bleibt dann nur in dem Fall, wenn ich mal diese Umweltklausel der Begründung ansehe, in diesem Fall erhalten. Also das ist das Ergebnis natürlich eines politischen, ich würde nicht sagen Aushandlungsprozesses, aber einer politischen Verständigung, einer Kompromissfindung. Das ist per se nicht zu verurteilen. Ich darf doch ein deutliches Argument sagen, was noch nicht gefallen ist und was zugegebenermaßen ein bisschen happig ist. Was passiert denn, wenn die Verfassungsänderung nicht kommt? Ich prognostiziere ein sterbendes Umweltrecht des Bundes. Denn wenn der Bund künftig nicht nur punktuelle, entweder er lässt das Bundesrecht erstarren, weil er auf diese Weise wegkommt von der neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, oder er macht wirklich, was er machen sollte, hin und wieder Anpassungen, dann ist er gebunden an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, es wird der Bestand an Umweltrecht des Bundes abnehmen. Also nur diejenigen, die jetzt hier so auf die Pauke hauen, genau eine kontraproduktive Entwicklung findet statt, wenn Sie die Verfassungsänderung nicht machen, nämlich es wird diese sehr rigide Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für alle Neuregelungen gelten und das bedeutet, dass das Bundesumweltrecht zu den aussterbenden Arten zählt, etwas übertrieben gesagt.
Vielen Dank, Herr Professor Klöpfer. Jetzt hat das Wort Herr Professor Schrader auf die Frage des Ministers von Bötticher.
Ja, Artenschutz für das Bundesumweltrecht, fiel noch nicht als Argument. Nachdem wir nur noch mal ich denke, in der Zielrichtung von Herrn Klöpfer, gleich Herr Minister, sind wir uns auch einig, es muss diese Föderalismusreform kommen, gerade um diese Gefahr dann zu beheben. Wofür ich plädiere, ist jetzt in die Zukunft zu schauen und auf die Vorgaben auch aus Europa zu schauen. Und da komme ich zu Ihnen, wie man das jetzt in Deutschland implementieren soll für die nächsten 20, 50 Jahre. Die Abweichungsrechte der Länder sind gebunden an das Europarecht. Da ist keine Frage zu. Frau Epiné hatte darauf hingewiesen, dass der Europäische Gerichtshof zuweilen sehr, sehr europafreundlich in seiner Rechtsprechung dann auch für uns weit fernliegende Möglichkeiten, potenzielle Möglichkeiten der Abweichung vom Europarecht als europarechtswidrig brandmarkt. Und da hier haben wir eine potenzielle Abweichungsmöglichkeit insofern. Aber das wäre jetzt etwas, wo man nur sagen kann, ist eventuell mal beim EuGH. Ein anderer Punkt, die Länder, und da ist, stimme ich auch allen Eingangsstatements, wie sie geäußert wurden, zu, wollen das Europarecht anerkennen. Sie müssen es anerkennen und wollen es auch. Das ist gar keine Frage. Ich habe bloß persönlich vor kurzem in einer anderen Anhörung die Erfahrung gemacht, dass man dort bei der Umsetzung der europäischen Umweltinformationsrichtlinie, die eben am Vorrang des Europarechts teilhat, mit einer landesrechtlichen Subsidiaritätsklausel des Landesrechts rangehen wollte. Also wo jetzt das Landesrecht subsidiär sein sollte zu anderen Bundesregeln, die einschränkender sind als das Europarecht. Das war etwas, wo ich mir dann die Frage stellte, das ist klar mit dem Vorrang des Europarechts nicht zu vereinbaren und lag vielleicht eher daran, dass hier der zuständige Referent das übersehen hatte. Wenn so etwas in den Ländern durchlaufen kann, dann ist das eben etwas, wo wir bei schwach ausgeprägten Länderfähigkeiten, Kapazitäten mal in solche Gefahren hineinkämen. Das sind aber, denke ich, Einzelfälle, aber es ist mir tatsächlich vorgekommen. Letztendlich liegt die Gefahr der Abweichungsrechte dort, wo eben wir eben keine europäischen Vorgaben haben. Das Ziel ist es hier, eine einheitliche Vorhabengenehmigung mit bundeseinheitlichen Anforderungen an die Zulassung von Anlagen zu haben. Und da ist beispielsweise die Eingriffsregelung eine, die nun ausdrücklich bei Anlagen einsetzt und nicht europarechtlich vorgegeben ist. Hier kann abgewichen werden. Und das wäre also ein Punkt, wo ich sagen würde, da ist das Abweichungsrecht tatsächlich etwas, was an dem erklärten Konsensziel aller, die sich geäußert haben, etwas verrücken kann.
Vielen Dank, Herr Professor Schrader. Jetzt Frau Dr. Ziem auf die Frage von Minister Bötticher.
Ja, Herr Bötticher, mein Verständnis war bislang, dass wir hier über eine Reform reden der föderalen Ordnung. Und ich glaube, da kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, dass wir natürlich auch Vertragsverletzungsverfahren hatten wegen Blockaden im Bundesrat. Natürlich gibt es die, das streitet doch auch niemand ab. Aber es geht doch darum, was ist eigentlich im Umweltrecht der Fall und was ist da passiert. Und wenn Sie sich da mal die Listen oder die Berichte angucken, die die EU-Kommission regelmäßig veröffentlicht, so ist es so, dass Deutschland im unteren Mittelfeld bei der Umsetzung von Umweltrecht liegt. Jedenfalls der EU-15, also der alten Mitgliedstaaten. Die neueren Berichte werden kommen. Und ich glaube, das sind einfach Tatsachen, die man zur Kenntnis nehmen muss, dass Frankreich vielleicht mal in einem Fall schlechter ist als Deutschland. Das mag so sein. Das andere ist, die FFH-Richtlinie datiert von 1992, die Vogelschutzrichtlinie von 1979. Also es sind sehr alte Regelungen und die ersten Verurteilungen, jedenfalls für die FFH-Richtlinie, sind 1997 passiert. Und erst im Dezember 2005 gab es wieder eine Zwangsgeldandrohung der Kommission. Ich weiß nicht, inwieweit man das als positives Beispiel hervorheben kann. Also von daher, denke ich, sind es keine Argumente. Wir wollen doch nach vorne gucken und insgesamt eine Verbesserung haben. Und es kann kein Argument sein, dass wir sagen, wir haben in anderen Bereichen auch Vertragsverletzungsverfahren gehabt. Gestatten Sie mir eine letzte Bemerkung in dieser Runde. Ich denke, es kann doch hier nicht die Alternative sein, diese Verfassungsreform oder keine, friss oder stirb, sondern es geht doch gerade um Veränderungen. Deswegen hat mich das, was Herr Klöpfer eben gesagt hat, etwas irritiert. Darum geht es doch gerade. Wir wollen doch gucken, was wir an diesem Entwurf besser machen können, damit wir die Defizite, die ja unstreitig vorhanden sind. Und ich habe es im Eingangsstatement auch gesagt, wir brauchen eine Föderalismusreform. Natürlich brauchen wir die, aber doch nicht diese. Wir brauchen eine andere. Und darüber reden wir hier. Und es gibt genug Lösungsvorschläge, die auch hier heute durchaus diskutiert worden sind. Mein Vorschlag ist Recht der Umwelt, ein übergreifender Kompetenztitel. Aber man kann vielleicht auch noch anderes denken. Nur wie gesagt, also dieses Friss oder stirb, das kann es nun wirklich nicht sein.